Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solofolgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Business Wege Podcast. Nein, Stella hat nicht über Nacht eine neue Stimme bekommen. Heute haben wir die Seiten einfach gewechselt. In dieser Folge steht Stella mit ihrem Unternehmen im Mittelpunkt und sie bekommt die Fragen gestellt. Mein Name ist Stefanie Richter und vielleicht kennst du mich aus der Folge 18, in der mich Stella zu meinem Businessweg interviewt hat. Und wenn nicht, dann hör doch gerne rein. Und damit zu dir, liebe Stella. Ja, Stella begleitet in ihrer Arbeit Selbstständige, KMU-NachfolgerInnen und InhaberInnen mit kleinen Teams bei ihrer strategischen Geschäftsmodellentwicklung, bei Firmenübernahme und zur Stärkung der CEO-Rolle. Ja, Stella, ich habe 1000 Fragen, aber lass uns doch erstmal sanft einsteigen. Wie lautet denn der Titel deines aktuellen Kapitels von Business Wege?
Oh, danke, Steffi. Also erstmal für diese Möglichkeit. Der Vorschlag, der kam ja von dir, einfach mal die Rollen zu tauschen. Und ja, ich bin ganz aufgeregt, weil das ist jetzt irgendwie nochmal eine ganz neue Situation. Danke für die Frage. Also der aktuelle Begriff, ja, wo stehen wir? Der ist Vielfalt. Weil ich gerade unglaublich dankbar bin für das, was so entstehen durfte in den letzten 3,5 Jahren seit der Neugründung von Business Wege. Und auch gerade, wenn ich so in dieses Jahr schaue, was da alles für tolle Menschen sind, was es für eine unglaubliche Vielfalt gibt an Entrepreneurs. Ne? Das ist so dieser englische Oberbegriff, finde ich, der alles inkludiert. Und es macht so einen Spaß, da begleiten zu dürfen, immer wieder neue Impulse zu erhalten, mich auch selber unternehmerisch immer wieder entfalten zu dürfen. Also das ist so das, was hier gerade im Vordergrund steht.
Ein schöner Titel für das Kapitel, Vielfalt. Das stelle ich mir auch sehr schön bunt bildlich vor. Und vielleicht mal konkret zu deinem Business. Ich habe dich ja gerade vorgestellt, da sind so Begriffe drin von strategische Geschäftsmodellentwicklung, Firmenübernahme, Stärkung der CEO-Rolle. Hol uns doch bitte mal ab, was das bedeutet. Also was machst du konkret mit deinen Kunden und deinen Kundinnen?
Ja. Das ist eine super Frage, ne? Weil das ist ja immer so das, wie können wir es greifbar machen? Das sind jetzt erstmal alles Begriffe und ich spreche immer sehr, sehr gerne vom unternehmerischen Denken und Handeln. Weil das ist etwas, das erlernen wir nicht per se. Es gibt jetzt in der Schule kein Fach, auch wenn ich mir das unbedingt wünschen würde, vielleicht in Zukunft, dass Entrepreneurship da auch schon auf dem Lehrplan steht. Und das hat sehr viel jetzt mit meinem eigenen Weg zu tun, dass ich mittlerweile in der Lage bin, auch diese Rolle, diese Seite, diese CEO-Seite, von der ich auch sehr gerne spreche, zu stärken. Und das liegt daran, dass ich immer, wenn ich zurückschaue, sage, okay, mein unternehmerischer Weg, der hat so vor 9 Jahren richtig konkret gestartet mit ganz unterschiedlichen Gründungen und der geht vor allem auch mit der Persönlichkeitsentwicklung einher. Und es gibt, ne, ich bin auch Betriebswirtin, ganz oft da erstmal diesen Fokus auf Zahlen, Daten, Fakten. Und der passt für mich nicht mehr. Also für mich sind es eben nicht nur Zahlen, Daten, Fakten. Natürlich brauchen wir die. Ne? Wir brauchen ein profitables Geschäftsmodell, wenn wir von einem Unternehmen sprechen, das uns auch tragen darf. Es braucht vor allem aber auch den Menschen. Und diese Kombination, das ist das, wo ich mittlerweile begleite. Also ich habe sehr viel im One-to-One gearbeitet in den letzten Jahren, um auch erstmal da in diese neue Rolle reinwachsen zu dürfen, um in der Lage zu sein, zu verstehen, was braucht es, damit Entrepreneurs, je nachdem in welcher Phase die gerade unterwegs sind, gestärkt werden können. Und was ich immer wieder gemerkt habe, auch als eigene Gründerin, als Nachfolgerin und dann in dieser Arbeit, dass die größten Herausforderungen mit uns zu tun haben. Also die liegen an uns, ne? So wenn es zum Beispiel um Blockaden geht, kann ich mich wirklich sichtbar machen mit meinem Angebot? Was macht jetzt gerade Sinn? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Was ist der nächste richtige Move? Also ganz oft, gerade in kleinen Firmen, Solopreneurship, ne, da ist es nicht so ganz klar, okay, was mache ich da eigentlich? Ist das richtig? Und dieses strategische Denken, das habe ich jetzt über die letzten Jahre sehr intensiv aufbauen dürfen und das ist eben auch die Rolle, mit der ich unterwegs bin.
Spannend, Stella. Das gibt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Tätigkeit als das, was ich bisher von dir weiß. Nochmal tiefer. Und ich höre auf jeden Fall raus, es sind so zweierlei Kundengruppen, ne? Solopreneurs und Entrepreneurs. Ist das für dich ein Begriff oder sind das wirklich so zwei?
Ja, ich finde es tatsächlich im Deutschen super schwierig. Also ich habe so ein Problemchen mit deutschen Begriffen. Also zum Beispiel distanziere ich mich ganz stark von dem Begriff eines Startups, ne? Weil ein Startup ist für das, was ich dato erfahren durfte, auch in der Rolle als Beraterin, ganz oft Fremdkapital gestützt. Es gibt ganz oft Investoren und es geht um sehr schnelles Wachstum. Ne? Das ist einfach notwendig, damit auch diese Investoren ihre Rendite rausbekommen. Und das ist gar nicht mein Denken. Also bei mir geht es drum, ich bin sehr bewusst strategisch Solopreneurin und arbeite mit einem Team, aber die sind eben nicht festangestellt und begleite eher Firmen, die kleiner sind. Kleiner meint jetzt, ne, es kann auch 50 Mitarbeitende geben, aber in Deutschland fällt das eben unter diese Kategorie klein. Und die sagen, ich möchte wachsen und eben sehr bewusst, ne? Also bewusstes Wachstum hat für mich eben nichts mit so schnell wie möglich zu tun, sondern das ist im Einklang. Wir treffen Entscheidungen bewusst und das ist auch das, wo ich unterstütze. Und für mich Entrepreneurship, ich nehme das immer als Oberbegriff und da können Solopreneure drunter fallen, da können aber auch Nachfolgende drunter fallen, ne? Also wenn du sagst, du gründest durch Firmenübernahme, das haben viele nicht auf dem Schirm. Also das ist so die Kategorie, wo ich mich sehe, also eher Bootstrapping, eigenfinanziert oder durch Finanzierung mit einer Bank, ne? Aber eher in diesem Setting. Macht es das greifbarer? Ist das klarer so?
Total. Ja. Das finde ich sehr greifbar. Und ich finde es auch eine schöne Abgrenzung von dem Begriff Start-up und auf der anderen Seite dem Preneur, sage ich jetzt mal. Und vor allem auch so deine Definition, das ist mir schon über die letzte Zeit aufgefallen, dass es für dich auch dieses Unternehmertum in der gerade Solo-Selbstständigkeit stark rauskommt. Das möchte ich auch gerne nochmal mit dir vertiefen. Aber zunächst erstmal zu deinem Werdegang, weil das finde ich auch immer ganz spannend. Wie bist du denn eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst?
Ja, jetzt lass mich schauen, wie ich das prägnant runterbrechen kann. Also mein unternehmerischer Weg, ich habe ja schon vorhin kurz erwähnt, ich sehe den so mit richtigem Start vor 9 Jahren. Was ist passiert? Also ich bin aufgewachsen in einem Handwerksbetrieb. Als dritte Generation, auch die erste, die studieren durfte. Und das war eher so dieses typische Selbst und ständig. Ne? Mhm. Das ist auch ein Begriff, von dem ich mich mehr eher sehr distanziere. Ne? Also das ist nichts, was ich jetzt auch mit Entrepreneurship gleichsetze. So, aber so bin ich aufgewachsen. Das ist etwas, was die meisten auch kennen. Und dann habe ich erstmal im Studium mich schon so ein bisschen inhaltlich danach ausgerichtet. Also einen Fokus zum Beispiel auf Sportmanagement gelegt durch den Tennisplatzbau. Das ist der Familienbetrieb, dass ich gedacht habe, okay, das ist irgendwie erstmal greifbarer. Bin dann in verschiedene Praktika in Konzernen, bin ganz oft umgezogen. Das war so meine einzige Konzernerfahrung, also als Praktikantin. Um dann im Master festzustellen, der war dann im internationalen betriebswirtschaftlichen Kontext, dass dieser Familienbetrieb unglaublich viel Potenzial hat und dass ich mir ein Leben nach dem Studium kreieren möchte, was ich unabhängig führen kann. Also wo ich unabhängig und selbstbestimmt arbeite, weil ich einfach vom ganzen Mindset her nicht so festangestellt, nee, funktionieren ist nicht das richtige Wort. Ne? Also das hat mich so gar nicht gereizt. Und dann bin ich im Master in Malaysia im Auslandssemester mit meinem heutigen Mann Alvaro zusammengekommen. Und Alvaro, der hatte schon sehr viel unternehmerische Erfahrung, hat jahrelang schon nicht mehr in Mexiko gewohnt und hat mir dann so ein bisschen gezeigt, so was möglich ist. Also ich hatte sehr, sehr viele Limitierungen und Glaubenssätze, wie ich mir Arbeiten gestalten kann. Und mit ihm war das plötzlich so, ach krass, okay. Also vielleicht gibt es andere Wege, auch eine Firma zu führen, remote zu führen, digitale Strukturen aufzubauen, die es mir ermöglichen, auch ein Leben auf verschiedenen Kontinenten mit verschiedenen Familien herzustellen. So, also da wurde so der Samen gesät und dann war für mich die Rakete, die unternehmerische Rakete, es gibt einen Familienbetrieb, meine Mutter und CEO möchte sowieso verkaufen, ja, dann übernehme ich doch den ganzen Laden. Mit dieser langfristigen Vision, ne? Also das auch schon remote etablieren zu können. Also ein klassisches KMU, kleines und mittelständisches Unternehmen in Deutschland, wir haben es dann auf ungefähr 25 Mitarbeitende hochskaliert, genau, mehrere Millionen Umsatz. Und auch schon eben eine ganze Weile am Markt, also seit ich quasi lebe, ne? Seit dann zu dem Zeitpunkt 25 Jahren. Genau, und dann lief dieser ganze Nachfolgeprozess so von, ich gehe als Werkstudentin rein zu, ich schreibe die Masterarbeit über Lizenzierung von dem Patent, was es in dieser Firma gab, zu, ich gründe jetzt eine Paddle-Firma, weil der ganze Übernahmeprozess geht mit so kurz. Wow. Und ich denke ja schon in die Zukunft und bin dann am Ende von 5 Jahren zu dem Punkt gekommen, dass ich am Ende nicht gekauft habe. Also es wurde extern verkauft und das war für mich dato gar nicht auf dem Schirm, dass diese Option besteht, dass ich nicht übernehmen werde. Genau, das hat mich erstmal so ein bisschen vor eine größere, ich sag mal eher mentale Herausforderung gestellt, weil das ein richtiger Schlag war, ne? Und für mich gab es nur so one way, also wenn, dann gehe ich all in. Ja, und dann war klar, gut, dann gründe ich halt jetzt was anderes, ne? Und das darf dann auch von Anfang an digital laufen, also dass ich gar nicht mehr vor Ort eben sein muss, ne? In dem Fall im Münsterland. Genau, und daraus sind dann verschiedene andere Geschäftsprojekte entstanden, unter anderem jetzt auch Businesswege und das, wo ich heute bin. Also es gab noch mehrere andere Unternehmen, aber um es abzukürzen, das sind so die letzten 9 Jahre.
Wow, ein schneller Ritt einmal durch die Geschichte. Also da gibt es so viele Ecken, da könnte ich jetzt gerne mal reinkramen. Aber ich glaube, für heute fokussieren wir uns auf was anderes. Aber vielleicht dazu, wenn du sagst, 9 Jahre unterschiedliche Businesses. Was gab's denn noch und gibt's das noch neben Businesswege?
Ja. Mhm, genau. Also mein Mann, der Alvaro, der hat seine Masterarbeit über ein Social Business geschrieben. Ich nenne es ganz gerne Social Business mit Profit. Es ging, er kommt ja aus Mexiko, um indigene Handwerkskunst. Das, ja, also Muster, indigene Muster. Ne? In Mexiko gibt es sehr viele indigene Stämme. In Textilien verarbeitet werden, zum Beispiel Portemonnaies, Kissenhüllen. Und die werden importiert. Also nach Deutschland, Europa importiert und dann dort verkauft. Das haben wir zusammen nebenberuflich gestartet, also noch während diesem Nachfolgeprozess. Ja, weil wir einfach beide unternehmerisch, ne? Du kennst das ja, so ganz viele Ideen haben und uns dann auch immer ausleben wollten. Genau, und das war auch ein Modell, was natürlich im Onlinehandel dann digital funktioniert. Oder in unserem Fall dann auch nicht funktioniert, weil ich weiß mittlerweile, das ist somit das schwierigste Geschäftsmodell, mit dem du starten kannst, wenn du neu gründest. Also in unserem Fall, ne? Import aus dem Drittland bedeutet, du brauchst eine Zollnummer. Wir hatten Kleinstmengen, natürlich ein riesiger Kostenaufwand. Dann wollten wir das ja auch so gestalten, dass wir vernünftig bezahlen können und irgendwie noch was ausschütten am Ende. Mhm. Aber es soll ja auch profitabel sein. Also es war eher ein Kampf, würde ich im Nachgang sagen. Wir hatten eine Kooperation mit dem Weltladendachverband. Das hat aber ein bisschen gedauert, kostet natürlich auch was. Und es waren einfach viel zu kleine Volumen. Also es war eine unglaublich tolle Erfahrung. Aus einem Podcast-Interview mit Katrin Wittmann, das ist in den vorherigen Folgen, könnt ihr mal reinhören. Da geht es auch ums Lernbusiness. Das sagt die Katrin so schön. Und ich hatte sehr viele Lernbusinesses, ne? Und die sind auch mit meiner heutigen Erfahrung notwendig, um wirklich viele Fehler zu machen, um auch oft zu scheitern, um dann aber aus der Praxis natürlich auch mitgeben zu können, hey Steffi, du möchtest jetzt im Onlinehandel starten, dann guck doch erstmal, ob du das innerhalb der EU machst. Das und das ist wichtig. Also wir hatten da so Sachen bei, Alvaro und ich haben eine Zeit lang remote aus Ägypten gearbeitet und haben über Ostern, die Folge kommt jetzt auch zu den Ostertagen raus, über Etsy verkauft, ne? Über den Handmade-Shop Etsy. So. Und dann hat irgendwann dieser Etsy-Shop kurz vor Ostern unseren Account blockiert, weil ich hatte nicht immer ein VPN drin aus Ägypten. Und Etsy liegt in den USA als Plattform. Und dann kamen die irgendwie auf die Idee, wir machen da komische Sachen. Also sowas ist passiert. Ne? Mhm. Also so ganz, ganz viele Fehler in so unterschiedlichen Ebenen, wo ich jedes Mal Herzrasen hatte und mittlerweile sagen kann, zumindest sehe ich es jetzt gelassener. Also das war so ein Projekt. Genau, den Pedalcord, den habe ich vorhin schon erwähnt. Ne? Da ging es drum, weil die Firma, die ich kaufen wollte, hat den Fokus auf Tennisplatzbau. Das heißt, der ganze Markt mit diesem Patent, ne, der war sehr bekannt. Und viele Tennisplätze, auch jetzt gerade alle, die reinhören, das ist ja gerade ein Megamarktpotenzial, wandeln um. Also ein Tennisplatz, da können 2 Pedalcords drauf. Und für mich, wenn es um Firmenübernahme geht, geht es immer um Marktpotenziale. Was kann in Zukunft kommen? Und für mich war das so, okay, klar, gehen wir schon vor ein paar Jahren in den Pedalmarkt. Genau, deswegen gab es diese Firma. Alvaro als Mexikaner hat die ganzen Kontakte von den Construction Companies in Spanien eingeholt. In den Niederlanden hatten wir welche. Wir hatten auch schon eine Kooperation. Mhm. Und am Ende haben wir aber nichts umgesetzt, weil für mich war, nachdem klar war, ne, ich bin raus aus dieser Tenniswelt, diese ganze Konfliktsituation, die da geherrscht hat, auch im familiären Kontext, es war für mich zu viel. Also ich wollte da nichts mehr mit der Branche zu tun haben, habe die Firma liquidiert. Also auch das war ein sehr spannender Prozess, beim Notar zu sitzen und zu verstehen, was bedeutet das? Ne? Hat er mir ein paar Fragen gestellt, ob ich denn da und da und daran gedacht habe? Habe ich nicht, weil ich habe ja noch nie liquidiert. Also auch da hatte ich sehr tolle also es ist jetzt nicht ernst gemeint, ne? Also ich hatte sehr negative Erfahrungen, auch da mit sehr männlich dominierten Berufsrollen, wo ich gedacht habe, Mensch, also woher soll ich das denn jetzt wissen? Ich habe diese Firma, keine Ahnung, wie viele tausende Euros da reingeflossen sind. Mhm. Ich möchte die jetzt schließen, bitte behandle mich jetzt hier nicht von oben herab. Also da ist auch sehr, sehr viel passiert, wo ich mittlerweile sagen kann, das war gut, das war eine Erfahrung, da bin ich aber auch jetzt sehr stringent, wenn ich zum Beispiel berate und andere unterstütze. Also das so als zwei Beispiele.
Wow. Also hast du von bis eigentlich so einen ganzen Lebenszyklus, ne, im Bereich der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums ja komplett selber schon abgedeckt. Und das ist natürlich wahrscheinlich ein wahnsinnig guter Nährboden, ne, für die Beratung, weil es wahrscheinlich wenig Fälle gibt von Kunden, die du nicht schon mal so oder so ähnlich wahrgenommen, erlebt und deine Erkenntnisse rausgezogen hast.
Ja, genau. Einmal das, Steffi. Und wir hatten es ja vorhin schon, ne? Ich spreche immer sehr gerne von biografischen Gründungen. Also mir geht es immer ganzheitlich auch um die Menschen dahinter. Und ich habe jetzt selber eine, ich spreche mal ganz gerne jetzt über den Begriff strukturelle Ungleichheit. Ne? Also ich komme jetzt eher aus einem Familiensystem, wo das jetzt nicht so klar war, dass ich irgendwie studieren kann und werde, wo auch dieses Unternehmerische jetzt nicht unbedingt gefördert wurde, ne? Sondern das durfte ich jetzt alles selber durchlaufen und auch mit all den emotionalen Themen, die dahinter stecken. Also menschlich, die letzten Jahre, da war so viel, woran ich wachsen durfte. Ich habe mir sehr viele Menschen auch reingeholt, die mich da unterstützen. Also Coaches, Therapeuten, Mentoren, alles, was dazugehört. Und bin jetzt noch auch eine Frau. Ich glaube, auch das ist ganz schön, dass wir auch da, ne, sowohl du als auch ich, Vorbilder sein dürfen. Also ich habe für eine andere Podcast-Folge geschaut, aktuell 19% der Gründerinnen oder Gründungen in Deutschland sind Gründerinnen. Also auch hier wieder zu motivieren und zu zeigen, ey Leute.
Erst 19, ja.
Ja, nur 19%. Also das ist ein Karriereweg, ne? Also wir sprechen ja meistens immer nur von erfolgreich so studiert im besten Fall, dann ab in Konzern und dann die Karriereleiter und dann womöglich kommt die Family-Planung. Dann sieht das Ganze aber auch schon wieder sehr anders aus. Und für mich geht's drum zu empowern zu diesem alternativen Weg, in dem wir einfach zeigen und vorleben, was das ermöglicht.
Ach, wie schön. Ja.
Hi, du. Hier spricht Stella und es geht gleich direkt mit der Folge weiter. Ab sofort öffnen wir den Zugang zum Businesswege-Netzwerk. Das ist unser strategischer Raum für mehr Klarheit, Fokus und unternehmerische Entscheidungen. Wünschst du dir Unterstützung auf deinem Weg? Du kannst dich über den Link in der Beschreibung direkt für einen Platz bewerben oder dir ein Erstgespräch buchen. Wir öffnen den Zugang ab sofort einmal pro Quartal. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Hören dieser Folge.
Und Stella, wenn du jetzt mal so 3-4 Eigenschaften benennen müsstest, was bringt für dich, was sollte denn so jemand mitbringen an Eigenschaften, dass das auch der richtige Karriereweg ist? Das ist ja jetzt nicht für jedermann vielleicht geeignet. Was sind da so die Haupteigenschaften?
Ja, also key jetzt auch nach Abgleich mit mir, mit ganz vielen Kundenprojekten, Selbstorganisation. Das geht für mich einher mit Selbstführung. Also wirklich in der Lage zu sein, die eigene Woche immer wieder neu zu planen. Da ist jetzt niemand mehr von außen, der sagt, so und so funktioniert das. Und dazu zwei Begriffe, Konsistenz und Disziplin. Das ist so. Also ich habe niemanden erlebt, der jetzt locker flockig und ich mache hier mein Passion-Business und alles aus dem Herz heraus. Also na, früher oder später ist es eher schwierig. Also das braucht es, dieses Dranbleiben, diesen Biss. Es braucht visionärisches Denken. Also es braucht das Denken in die Zukunft und nicht zurück, ne? Weil wir jetzt gerade, wir leben ja in einer extrem krassen Welt. Ne? Also es gibt ja jeden Tag irgendwie neue Veränderungen. Und dafür offen zu sein und zu begreifen, okay, das bringt mich da und dahin. Also dieses Visionärische, das ist immer etwas, was ich mitgebe. Und die meisten, wo ich sage, okay, da ist es sehr, sehr klar, ne, das ist auch dieses schnelle in Handlung kommen, also dieses ins Tun kommen. Und ich kann das sagen mittlerweile auch, weil ich eher auch zurückblicken, ne, ich war sehr verkopft. Also ich habe wirklich auch früher sehr viel eher kontrolliert, ne, wenn ich da heute so drauf schaue, wirklich ganz krasse Termine immer geplant. Und gleichzeitig geht es darum, dann diesen Übergang zu schaffen von, ich habe es jetzt in meinem Kopf und denke da ganz viel und das ist bestimmt super. Und ich gehe jetzt aber auch raus damit. Ne? Und das umzusetzen, also ins Tun zu kommen, sich selber motivieren zu können, das geht für mich auch noch damit einher.
Schöne Eigenschaften, die du beschreibst. Ich habe bei vielen jetzt natürlich im Kopf so eine kleine Checkliste, trifft es zu, ne, bin ich auf dem richtigen Karrierepfad unterwegs. Aber ich würde es auf jeden Fall so unterschreiben, dass es ganz wichtig ist, um ja voranzukommen. Es gibt halt, wie du sagst, keinen von außen. Ne? Was für mich auch noch reinzählt, und da kommt gleich die Anschlussfrage, welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen? Also Geld, ne, wenn ich jetzt so eine Firma unternehmen möchte, am Ende it's all about money. Welche Absicherung brauche ich? Wie viel sollte ich auf dem Konto liegen? Also so in dieses Themenfeld, ne, da gibt es wahrscheinlich keine die eine Zahl, aber was ja ist aus deiner Erfahrung heraus da wichtig?
Ja, und das finde ich ganz toll, dass du die Frage stellst, Steffi, weil für mich jetzt auch wieder, ne, dieses Unternehmerische, das ist ja einmal, ich sage mal, die Rakete in der Persönlichkeitsentwicklung, weil dein Business ist immer ein Spiegel auch von dir. Ne? Das ist so ein lebendiger Organismus, wenn du möchtest.
Ja.
Und gleichzeitig ist das auch die Möglichkeit, um in die Eigenverantwortung zu gehen mit diesem ganzen Oberbegriff Finanzen. Mhm. Weil jedes Business, egal jetzt, ob du neu gründest, ob du was übernimmst, ob du nebenberuflich gründest, ist total wups, ne, wie du dich jetzt hier beim Zuhören identifizierst. Du brauchst die Klarheit über deine Finanzen. Und Schritt 1, das ist immer so das Einfachste, ist es bei der Gründerplattform, einen kostenlosen Businessplan zu erstellen und dann direkt zu Kapitel 6 zu gehen, in die Finanzplanung. Und dann gibt es da ganz tolle Vorlagen, um erstmal zu schauen, was ist denn so typisch, also private Lebenshaltungskosten, wenn die nicht eh schon getrackt werden und bekannt sind durch Excel, durch Tools, ne, was auch immer, so da mal ganz klar abzugleichen und sei es, du guckst da mit den Kontoauszügen, okay, was ist geflossen? Und dann natürlich auch zu schauen, das Geschäftsmodell, was da jetzt im Kopf ist oder schon existiert, was bringt das denn für Kosten mit sich? Also wir haben immer private Lebenshaltungskosten und wir haben natürlich betriebliche Kosten. Und das zu verstehen, dass wenn du gründest, und ich spreche jetzt mal eher von der Vollzeitgründung, dann bist du verantwortlich für deine Krankenversicherungsbeiträge, für sämtliche andere Versicherungsbeiträge, dafür dir dein eigenes Vermögen aufzubauen, Rücklagen zu schaffen, zu sparen, in der Lage zu sein, damit umzugehen, wenn plötzlich Rechnungen reinflattern, die du vielleicht nicht im Kopf hattest, vorausschauend zu planen, weil Steuerrückzahlungen, Finanzämter, die lassen auch mal, ich hatte es letztens erst, da wollte das Finanzamt, mein altes, aus Köln, die Infos von meiner Gewerbeabmeldung von dieser Firma Kizals vom Onlinehandel mit indigenen Textilien von 2023. Also wir sind jetzt 3 Jahre, 4 Jahre später. Ich habe einen neuen Laptop, ich habe meine ganzen Daten. Also es war für mich abgeschlossen. Ne? Ich hatte das nicht mehr.
Ja.
Und irgendeine Unterlage hat die alte Steuerberatung nicht eingereicht. So, und das war für mich wie kann das sein, dass jetzt 3,5 Jahre später irgendwas gefordert wird, da ging es drum, das Gewerbe habe ich dann abgemeldet. Na, das ist so ganz typisch, wenn du irgendwas dann nicht mehr machst, du meldest es auch wieder ab. So, und dann wollten die noch irgend so einen Nachweis. Also was ich denn am Ende mit dieser Firma generiert hätte, so als hätte ich das verkauft. Na, das war für mich auch wieder Praxis, total neu. Ich habe es an meinen Steuerberater jetzt abgegeben und es ist alles auch wieder geklärt. Na, aber das braucht es. Also dieses sehr vorausschauende Denken, Planung und den Umgang mit Finanzen. Und am Ende, ne, wie viel bringst du mit? Also wie viel Eigenkapital hast du, Rücklagen? Da ist das Einfachste, was ich immer empfehle, wenn du weißt, was du an Lebenshaltungskosten brauchst, wenn du weißt, was dein Business brauchst, diese Nummer multiplied by 6 Monate im besten Fall, das sollte ein Puffer sein an Liquidität, also an wirklichem Cash, was du auf dem Konto hast, was du abrufen kannst, um mit gutem Gefühl erstmal reinzustarten. Ne? Also so 6 Monate Rücklagen. Jetzt haben wir in Deutschland, wir sind ja ein sehr wohlhabendes Land, eine Luxussituation, dass es die Förderung gibt, zum Beispiel vom Gründungszuschuss. Also wir haben unglaublich viele Förderungen. Gründungszuschuss ist so das, was ich immer als typischen Gründungsweg auch betitle. Ich war selber, nachdem ich aus dem Nachfolgeprozess raus bin, kurze Zeit im Status der Arbeitslosigkeit, also ALG1. Und wenn du in diesem Status bist, dann hast du die Möglichkeit, einmal Gründungsberatung zum Beispiel zu erhalten, kostenlos und gefördert, als auch dann den Gründungszuschuss zu beantragen.
Ja.
Und ne, der geht über 6 Monate, genau, kann alles nachgelesen werden. Ich packe auch nochmal die Links in die Shownotes. Aber das ist so ein, ich sag mal, weicher Start, den ich, weil ich im interkulturellen Kontext jetzt allein durch meinen Mann, ne, sehr viel Austausch habe mit International Founders, das gibt's nirgendwo an. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Wirklich nicht.
Total. Und da vielleicht auch, also was ich aus deiner Antwort auf jeden Fall rausnehmen und hier nochmal unterstreichen möchte, das hat nichts unbedingt mit Mut zu tun, sich selbstständig zu machen. Vielleicht steckt das auch drin. Ich glaube, das könnten wir philosophisch betrachten. Aber es ist ein Weg von vielen und den kann man erstmal kalkulieren. Und da möchte ich gerne nochmal deswegen unterstreichen, dass als Option kann man sich das auf jeden Fall mal durchdenken. Und ob man dann in den nächsten Schritt geht, ist wahrscheinlich auch von einer individuellen Lebenssituation abhängig.
Ja, finde ich super, dass du das sagst, Steffi. Genau, ne? Also vielleicht noch dazu die Ergänzung. Ein anderer Weg ist natürlich auch nebenberuflich erstmal zu gründen, zu gucken, dass es läuft. Mhm. Und dann, wenn es wirklich läuft und trägt, zu sagen, ich switche jetzt. Ne? Das ist ja nur eher eine Ressourcenfrage. Also bei vielen kriege ich mit und auch bei mir selber, ne? Dieses parallel irgendwie mehrere Rollen aufzuhaben, das ist auch schon echt anstrengend.
Herausfordernd, genau. Und ich glaube, ich wäre auch nicht der Typ dafür, weil du ja vorhin auch so schön gesagt hast, diese Selbstorganisation, die ist, finde ich, leichter, wenn ich mich auf ein Business fokussiere, als wenn ich in zwei Rollen so unterwegs bin. Aber individuell. Am Anfangsstelle hatte ich gesagt, ich würde gerne mit dir nochmal so in das Thema Solo-Selbstständigkeit reintauchen, weil ich, seit ich dir folge und auch deinen Podcast höre, für mich dieser Begriff nochmal eine ganz andere Wertigkeit gewonnen hat. Es ist eben nicht, und das hast du vorhin auch so gesagt, auf der einen Seite dieses Selbst- und Ständig-Hasseln, sondern durch dich mehr noch Unternehmertum. Kannst du mal auf den Begriff nochmal eingehen? Also wir hatten ja vorhin schon eine Unterscheidung von dir gehört, aber was ist das Unternehmerische auch im Sinne von, wie arbeitest du mit anderen Menschen zusammen? Bist du wirklich komplett alleine oder welches Team gibt es da um dich herum?
Ja, tolle Frage, Steffi. Also ich würde erstmal nicht von Solo-Selbstständigkeit sprechen, sondern von Solopreneurship.
Mhm.
Das ist für mich nochmal klarer, weil es eben nicht diese Selbst- und Ständig-Konnotation hat. Ne?
Schön, und, schöne Abgrenzung.
Genau, und ich habe vor, was sind es jetzt, 4 Jahren bei Smart Business Concepts teilgenommen, die eben sehr viel auch, also die haben sehr viele Bücher, geben sehr viel Wissen raus zum ganzen Thema smarte Geschäftsmodellentwicklung. Mhm. Und da geht es nämlich immer um Solopreneur-Typen. Also welcher Geschäftstyp bist du? Welche Identität hast du? Und es hat mich so gereizt und mir so gut gefallen, dass ich direkt danach die Zertifizierung gemacht habe als Smart Business Trainerin. Also ne, darüber darf ich jetzt zum Beispiel auch mit der Produkttreppe arbeiten als Tool für die Geschäftsmodellentwicklung. Und das sind auf jeden Fall schon mal Anhaltspunkte, die ich sehr empfehle. Also wenn wir jetzt über Solopreneurship sprechen, Smart Business Concepts hat ein Buch auf Deutsch, das heißt Solopreneur. Na, also das kann ich da mitgeben. Und jetzt gerade lese ich tatsächlich noch ein Buch auf Englisch, das ist schon ein paar Jahre älter. Das heißt The Company of One. Und da sehe ich sehr viele Gemeinsamkeiten. Und zwar hat es für mich etwas damit zu tun, welche Identität hast du? Also, wie siehst du dich? Und wenn wir jetzt über unternehmerisches Denken sprechen, dann heißt das für mich, es geht nicht darum, jetzt operativ nur Zeit gegen Geld zu tauschen und nur im Unternehmen zu arbeiten, ne, und sich durchzuhasseln, sondern es geht immer auch um diesen strategischen Teil. Das ist für mich das, was ganz, ganz viele, die alleine arbeiten, solo arbeiten, entweder nicht so klar haben, den Zugang nicht haben oder ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ne? Mhm. Also dafür ist ja jetzt auch dieser Podcast zum Beispiel. Immer wieder zu gucken, okay, wann habe ich diese Zeiten, um wirklich mal zu schauen, wo möchte ich denn hin? Wie möchte ich denn arbeiten und leben? Und was bedeutet das auch für mein unternehmerisches Wachstum? Weil wenn wir von einem Geschäftsmodell sprechen, Wachstum ist da immer sehr, sehr schnell auch eine Parallele. Ne? Also das kann sich an Umsatzzahlen bemessen, an Mitarbeitenden in jeglicher Form. Ne? Also wie viel habe ich jetzt verkauft? Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche KPIs. Und aus meiner Erfahrung wird das meistens aber nicht mitgedacht. Und am Ende ist ja immer die Frage, wenn ich jetzt irgendwie mein Segelboot habe und da drauf fahre, fahre ich jetzt in die richtige Richtung? Fahre ich in den nächsten Sturm rein so? Oder wirklich auch auf die Insel? Ne?
Ja, ja.
Genau, die ich gerade anstrebe. Und dieses Bewusstsein, das möchte ich damit zugänglich machen. Mhm. Und das steckt für mich auch hinter diesem strategisch Solopreneurin sein. Was bedeutet das jetzt noch in der Praxis? Also an meinem Beispiel, das bedeutet, dass ich nicht alles mache. Also ich bin ganz klar darin zu schauen, was ist meine Zone of Genius? Also was kann ich am besten?
Was ist so ein Begriff, ne? Zone of Genius.
Genau, kommt auch aus irgendeinem Buch. Frag mich nicht aus welchem so, aber dieses, ne, was ist jetzt wirklich das, was ich am besten kann? Was bringt den größten Mehrwert für andere? Und was kann ich delegieren? Und wenn wir von Delegieren sprechen, dann können wir als Solopreneurs davon sprechen, abzugeben an andere Freelancer, Freelancerinnen. Also diesen Podcast zum Beispiel über Fiverr, das ist eine Plattform, habe ich einen ganz tollen VA, ne, oder Podcast-Editor-Menschen, der das Ganze für mich hier richtig professionell aufbereitet. Ne? Und ich habe noch eine andere, die Mira, die macht das auch für viele Solo-Folgen von mir. Die hat das ganze Podcast-Projekt begleitet. Das heißt, da bezahle ich projektbasiert, habe eine ganz andere Cashflow- und Liquiditätsplanung und habe gleichzeitig auch ein Team. Also das ist einfach ein anderes Denken, auch in Kollaboration zu gehen. Also ganz bewusst zu sagen, ich mache nicht alles selber, baue mir gerade mit AI-Agenten irgendwie ein Team auf. Ne? Auch das sind ja alles Möglichkeiten, ne? Durch Automatisierungen smarter zu sein, aber dadurch viel geringere Kosten zu haben, weil Festanstellung bedeutet immer direkt einen ganz anderen Kostenblock, eine ganz andere Verantwortung. Und das ist ja auch das, was wir gerade in Deutschland erleben, ne? Dass viele größere Firmen, das Erste, was sie machen, wenn die Kosten sparen, ist eher zu gucken, wie kann ich meine Mitarbeiteranzahl verringern. Und für mich bricht Solopreneurship dieses klassische Denken von sehr hierarchischen Strukturen auf. Also wenn wir jetzt alle eher sagen, Mensch, wir machen das, was wir am besten können, bezahlen die Leistungen der anderen, dann ist es eher ein Runterbrechen, ne? Auf eine, ich sag mal, Flat-Ebene, falls das jetzt bildlich auch so hörbar ist.
Ja. Und wenn ich dir zuhöre, merke ich auch, dass es sehr gut bei mir ankommt. Ich mir das sehr gut vorstellen kann, wie wertvoll Arbeit oder wie sage ich das in den richtigen Worten? Ne? Das hat ja, wenn jeder dem nachgeht, was er oder sie am besten kann, ob das jetzt der Cutter, der Editor ist und der sich genau darauf fokussiert oder die Stella, die sich eben auf die Kundenarbeit bezieht, dass es ja am Ende viel mehr bringt und wahrscheinlich jetzt auch bei dem einen oder der anderen Zuhörenden so einen Gedanken hat von, ach Gott sei Dank, ich muss gar nicht alles selber machen. Ich glaube, an der Stelle, Stella, vielleicht ist das auch nochmal eine ganze eigene Folge wert. Da habe ich 1000 Fragen noch. Ne? Wie finde ich denn die richtigen Collab-Partner? Wie bist du da vorgegangen? Welche Fehler hast du vielleicht auch gemacht? Ne? Das ist bestimmt auch nochmal eine spannende Folge wert. Jetzt haben wir nur leider schon, wir wollen ja auch nicht die Zeit überstrapazieren. Habe ich noch eine letzte Frage und davor natürlich an alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr noch mehr Fragen an Stella habt, gibt es bestimmt einen smarten Weg, der Stella gleich noch einfällt, wie ihr Fragen bei ihr platzieren könnt. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, als Host immer ganz spannend zu wissen, was interessiert euch eigentlich ganz konkret. Und damit zur letzten Frage an dich, liebe Stella. Was bedeutet denn eigentlich Erfolg für dich? Das fragst du alle anderen und ich möchte es gerne aus deiner Sicht hören.
Ah, toll. Ja, super Frage, Steffi. Finde ich schön, dass du die mitgibst. Also, vor gut einem Jahr zum Start dieses Podcasts wurde mir selber die Frage gestellt, Stella, wie misst du einen erfolgreichen Tag für dich? Und ich habe sage und schreibe, ich würde schon sagen so, 8 Monate gebraucht, um diese Frage beantworten zu können. Und wie mache ich das heute? Also ich messe Erfolg für mich in 4 Bereichen. Einmal mental, wie geht's mir mental? Body, wie fühlt sich mein Körper an? Bin ich gesund? Ne? Habe ich Sport gemacht? Habe ich mich gut ernährt? Dann social, wie ist meine Verbindung mit anderen Menschen? Habe ich Zeit für Freundschaften mit meinem Partner, mit Family und Co.? Und Craft. Craft ist so dieser Überbegriff für Arbeit, ne? Habe ich wirken dürfen? Mache ich das, was mir Freude bereitet? So, also sind 4 Bereiche und wir sprechen ja von KPIs jetzt. Also von daher mache ich das auch messbar. Jeder Bereich bekommt 3 Punkte und jeden Tag in meinem Erfolgsjournal gucke ich dann im Abgleich zum vorherigen Tag, wie viele Punkte hat dieser Tag bekommen? Also wie erfolgreich war ich nach diesem System? Und das ist so ein Mix aus dem Buch von Michael Gervais, was ich schon ganz oft empfohlen habe, hier auch in der Podcast-Folgen und eben auch meinem eigenen Empfinden von, was ist Erfolg für mich? Was bedeutet Wohlstand für mich? Weil Wohlstand ist für mich eben auch, ne, Zeitqualität zu haben, bewusst auf andere Lebensbereiche einzahlen zu können, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, weil das für mich auch nachhaltiger Erfolg ist. Und das ist es.
Wow. Sehr strukturiert, Stella. Und ich finde, das passt auch zu dem, zu der Stella, die ich auf Instagram und Co. wahrnehme, die da sehr klar ist in ihren Routinen, in ihren Abläufen und nochmal ein sehr schöner Impuls, dass wir auch über die Arbeit hinaus auf uns achten. Am Ende, ich habe im Moment ganz oft den Begriff Raubbau am eigenen Körper im Kopf. Wenn wir zu sehr im Business hustlen, dann gerade die Selbstständigen, die Entrepreneurs, dürfen die wichtigste Ressource nicht aus den Augen verlieren und das sind am Ende wir selbst.
Ja, und super.
Und das ist vielleicht auch das, die Klammer für die heutige Folge. Liebe Stella, vielen Dank, dass du heute für Fragen und Antworten zur Verfügung standst. Ich habe einen ganz spannenden Einblick in deine Arbeit bekommen und ich hoffe, den Zuhörenden geht's genauso wie mir. Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank an dich, Steffi. Also das hast du so schön gemacht und ich weiß diesen Raum auch sehr zu schätzen. Und nochmal für alle auch, ne, der Hinweis, Steffi hat ein ganz tolles Podcast-Interview und ist als Transformationsberaterin unterwegs. Und da kannst du auch unbedingt reinhören und dich auch mit Steffi vernetzen und mehr erfahren. Danke. Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.